NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Mai 1991. Der Todestag des Pianisten Wilhelm Kempff.
Sibelius hatte einmal eine Aufführung der Hammerklaviersonate gehört, die Kempff gespielt hatte. Und dann sagte er nachher zu ihm: Sie spielen nicht wie ein Pianist, Sie spielen wie ein Mensch. Ich glaube, das beschreibt die Art von Wirkung, die Kempffs Kunst auf andere haben konnte und die ihn ein bisschen erhebt, auch über manches, was man kritisieren könnte an seiner Biografie und an seiner Lebensführung.
Aber wer würde schon Wilhelm Kempff kritisieren wollen? In jedem deutschen Haushalt, der noch Schallplatten besitzt, steht mindestens eine seiner Aufnahmen. Er hat alle Beethoven-Sonaten eingespielt, Schubert wiederentdeckt und als er heute vor 25 Jahren stirbt, trauern die Pianisten Europas um ihren besten Lehrer und Freund. Von Kritik keine Spur.
Es ist hier eine Begeisterung, eine Freudigkeit und Stimmung, wie nie zuvor, wie jetzt Adolf Hitler durch das Spalier der Masse geht. Alle Arme recken sich ihm entgegen. Alles grüßt den Führer des neuen Deutschlands.
Am 21. März 1933 schließt Wilhelm Kempff einen Pakt mit dem Teufel. Adolf Hitler nutzt die historische Kulisse der Nikolaikirche, um sich und seine Ideologien in eine preußische Tradition einzureihen.
Vor dem so geschmückten Altar steht der Sessel für den Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten. Hinter ihm zu seiner Seite werden der Kanzler Adolf Hitler und der Reichstagspräsident Göring sitzen. Wieder klingt und das offene Fenster herein, das Tönen des Jubels, der Klang der Musik.
Und die liefert hoch oben von der Empore, weit über den Köpfen der Menge, der Kantor Wilhelm Kempff. Schon seit Jahrhunderten waren die Männer der Familie Kempff Lehrer und Orgelspieler. Die ersten Lebensjahre verbrachte Wilhelm Kempff auf der väterlichen Orgelempore im brandenburgischen Jüterbock. Von Generation zu Generation haben die Kempffs das Organistenhandwerk weitergegeben, vor allem die Kunst zu improvisieren.
Wilhelm Kempffs Klangsinn war absolut hochentwickelt.
Der Pianist Gerhard Oppitz, Schüler und Freund von Wilhelm Kempff.
Er konnte so kantabel spielen, dass man das Gefühl hatte, er hat sehr viel gelernt von den Sängerinnen und Sängern über Gestaltung von Phrasen, über das Atmen. Dieses Thema aus dem Beethoven-Konzert erstreckt sich natürlich über viele, viele Takte. Und da ist natürlich der Solist gefordert, das alles in einen guten Zusammenhang zu bringen. Die Taktstriche, die man zwar sieht in der Partitur, die soll man aber nicht hören. Also das Musizieren über Taktstriche hinweg, um etwas zu einer größeren Einheit zusammenzufassen, das konnte Wilhelm Kempff wunderbar.
Schon mit 9 Jahren soll Wilhelm Kempff an der Berliner Singakademie Kompositionsunterricht bekommen. Doch die Türen bleiben ihm verschlossen, man nehme keine Wunderkinder. Stattdessen bekommt er Privatunterricht, übt sich weiterhin im Kontrapunkt und an eigenen Kompositionen.
Ich habe einen Brief bekommen von der Marchesa della Valle, deren Mann der letzte Schüler von Liszt war. Und der hat einen Brief von Busoni bekommen und sagen Sie doch, der Kempff ist gerade bei Ihnen zu Besuch. Ich warne ihn, dass er zu viel improvisiert. Es ist nicht gut für die Darstellung.
Und tatsächlich, vom Tastenvirtuosen wandelt sich Kempff zum Lyriker. Das Komponieren hängt er bald an den Nagel, um sich ganz dem Klavier und den großen Meistern widmen zu können. Allen voran Beethoven. Gerade als Lehrer fordert er von seinen Schülern, dem Komponisten unbedingt treu zu bleiben.
Es gibt diese Erfahrung, die ich immer zu den jungen Pianisten in Positano sage. Ihr müsst zumindest die dynamischen Vorschriften der Komponisten wirklich befolgen und auswendig können.
Vor traumhafter Mittelmeerkulisse versammelt Wilhelm Kempff in seiner zweiten Lebenshälfte junge Pianisten aus der ganzen Welt im italienischen Positano. Unentgeltlich erhalten sie hier Unterricht. Auch Gerhard Oppitz muss sich dort einiges anhören.
Kempff war überrascht von den Tempi, die ich gewählt hatte. Wenn es ein Presto gibt, zum Beispiel in der sogenannten Mondscheinsonate, das Tempo des Finalsatzes, das erschien ihm ein bisschen übertrieben.
Nicht alleine nur die Zeichen, die da sind, die Hieroglyphen, sondern die Zeichen des Geistes, die man wirklich wittern muss. Das möchte ich Ihnen hier geben.
Im Nachhinein muss ich ihm natürlich total recht geben. Ich habe zwar mich bemüht, das sehr furios und schnell zu spielen, aber je schneller man so eine Textur spielt, umso weniger Chance hat man, die Strukturen gar zum Tragen zu bringen.
Nicht, dass Sie die Zeichen vergessen, Sie müssen sie alle kennen. Aber nun müssen wir es versuchen, den Geist wirklich lebendig werden zu lassen in den Beethoven-Sonaten.
Beethoven muss interpretiert werden und er ist ein Sonderfall. Und darum ist es auch so, dass es sehr wenig Beethoven-Interpreten heute gibt.
Die Beethoven-Sonaten sind Kempffs Bibel. Auch wenn Kempff Schubert oder Schumann interpretiert, beruft er sich immer auf die Klaviersonaten Beethovens. Wer Beethoven spielen kann, braucht sich vor keinen Noten mehr zu fürchten.
Das soll keine Selbstanhimmelung sein, sondern ich bin nur bestrebt, das Wesen in der beethovenschen Musik klar herauszuarbeiten, durch eine klare formale Anlage und aber auch, dass die Gefühlskomplexe nicht vergessen werden von Beethoven.
Wilhelm Kempffs raketenartiger Aufstieg als Tastenvirtuose beginnt, nachdem sich die Gasnebel des Ersten Weltkriegs verzogen haben. Er bedient die Sehnsucht einer verunsicherten Gesellschaft nach der goldenen Vergangenheit. Für die aufstrebenden Nationalsozialisten ist Wilhelm Kempff der richtige Kandidat. Denn für ihn endet die Musikgeschichte bereits bei Brahms. Genau wie die Nazis hasst er die Neutöner um Arnold Schönberg oder Alban Berg. Dabei sind seine eigenen Kompositionen gar nicht so weit entfernt, wie seine Sonate zeigt, Opus 47. Einige seiner Kompositionen lassen die Nazis auch gleich nach der Machtübernahme verbieten. Da nützt es nichts, dass Kempff dem Verbündeten Mussolini eine Oper gewidmet hat. Kempff wird nur gebraucht. Als deutschnationaler Vorzeigekünstler. Für das Auswärtige Amt unternimmt er Tourneen in die besetzten Gebiete, Frankreich, Griechenland, Polen. Er sitzt am Tisch mit Ministern, posiert für Hitlerfotos und noch wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs hält er Berlin die Treue.
Die Philharmonie war wenige Tage zuvor in Schutt und Asche gelegt worden,
notiert Kempff im April 45.
Robert Heger dirigierte auswendig, da die beiden Kerzen am Dirigentenpult allzu spärliches Licht verbreiteten. Die Mienen der Philharmoniker sprachen das aus, was alle, die zu diesem letzten Konzert gekommen waren, fühlten. Finis Germaniae.
Er hat versucht, weiterhin ein unabhängiger Musiker zu sein und hat versucht, sozusagen das Beste aus der Situation zu machen. Und selbstverständlich wurde er ein Teil der Propagandamaschinerie des Dritten Reichs.
Der Historiker Werner Grünzweig hat vor einigen Jahren ein umfangreiches Wilhelm-Kempff-Archiv an der Berliner Akademie der Künste zusammengetragen. Die Dokumente zeigen, Kempff hat durch seine Auftritte das Regime nicht nur legitimiert, sondern ihm auch die Möglichkeit gegeben, sich als kultiviert darzustellen. Bis zuletzt.
Da saß ich nun, um auf Wunsch eines Zuhörers das Schumann-Klavierkonzert zu spielen. Als nun die Celli ihren Gesang anstimmten, da fiel mein Blick auf eine Gestalt, die zunächst dem Flügel ganz in die Musik versunken schien. Es war der Mann, der sich das Schumann-Konzert gewünscht hatte, Albert Speer.
Wilhelm Kempff war ein Mitläufer, sagt Historiker Grünzweig, kein Mittäter.
Er war kein Parteigenosse, er war niemand, der in vorderster Front stand und wollte das auch nicht. Und er hatte keine öffentlichen Ämter in dieser Zeit.
Spricht man Pianist Gerhard Oppitz auf dieses Urteil über seinen Mentor an, wird er nachdenklich.
Ich bin natürlich in einer ganz anderen Welt aufgewachsen als er. Er war immerhin schon 58 Jahre alt, als ich geboren wurde. Er hätte gut mein Großvater sein können.
Gerhard Oppitz hat Wilhelm Kempff als jemanden kennengelernt, der sich für den Frieden und die Völkerverständigung einsetzte. Als Kempff 1991 stirbt, übernimmt Gerhard Oppitz die Ferienkurse in Positano.
Er war ein Mensch, der andere Menschen an die Hand nehmen konnte und ihnen Räume öffnen konnte, die sich weit abheben vom alltäglichen Getriebe.
Dieser alltägliche Betrieb hat für Kempff nur dann eine Rolle gespielt, wenn seine Karriere als Künstler davon abhing. Ansonsten wollte er einfach nur Klavier spielen. Das ist naiv. Anders aber als viele seiner Zeitgenossen ist Kempff nie ins Extreme gegangen, hat sich immer die Hintertür offen gelassen. Auch nach dem Ende der NS-Diktatur hatte Kempff keine Schwierigkeiten, sich öffentlichkeitswirksam auf die neuen Verhältnisse einzustellen.
Selten hat mich in unserem so bewegten Zeitalter eine Nachricht derart ergriffen wie diese, dass in Hiroshima in der Friedenskirche eine Orgel gebaut werden sollte.
Und so wundert es nicht, dass Wilhelm Kempff am 14. November 1954, keine 10 Jahre nach Ende des Krieges, 20 Jahre nach seinem Sündenfall am Tag zu Potsdam, an einem weiteren historischen Ereignis einfach nur die Orgel spielt. Allerdings diesmal für Völkerverständigung.
Dass ich nach den Klängen der Friedensglocken an die Friedensorgel in der Friedenskirche zu Hiroshima treten darf, um mich in das große Friedensheer einzureihen, im Herzen das Bekenntnis und die Bitte tragend, Dona nobis pacem, gib uns Frieden.
Im Zeitzeichen erinnerte Niklas Rudolf an Wilhelm Kempff, der am 23. Mai 1991 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.